Herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Büßen und Beten ist heute unser Thema, Büßen und Beten. Und ich denke, und das behaupte ich jetzt einfach mal, das haben wir alle schon mal gemacht, der eine mehr, der andere weniger. Vielleicht hat er es auch gar nicht gemerkt, dass er in Wirklichkeit gebetet hat, obwohl er gebetet hat. Ja, und mit der Buße, das ist natürlich auch so eine Sache. Heute sprechen wir über diese Thematik mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und von dort aus ist er uns auch zugeschaltet, Herr Diakon. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie alle, die Sie jetzt an den Lautsprechern lauschen.
Büßen und Beten, heute unser Thema. Gehört Büßen und Beten zusammen?
Ich denke, ganz bestimmt ja. Und zwar ohne Wenn und Aber gehört Büßen und Beten zusammen. Denn das Gebet kann schon eine Buße sein und das Büßen kann ein Gebet sein. Ich habe mal nachgeschaut, was ist das überhaupt, Buße. Und da steht im Jukat, Buße ist Wiedergutmachung für ein begangenes Unrecht. Buße darf nicht allein im Kopf geschehen, sondern muss sich äußern in Taten der Liebe und im Engagement für andere. Auch indem man betet, fastet und Arme seelisch und materiell unterstützt, tut man Buße. Soweit steht es im Jukat. Aber auch wenn Sie meinten, dass wir das alle schon gemacht haben, dann ist das zu einem bestimmten Prozentsatz sicher richtig. Aber ich denke, dass Buße heute doch ein bisschen weit weg ist von unserem alltäglichen Empfinden, weil wir auch von dem Grund zur Buße, wie mir scheint, doch etwas abgerückt sind.
Bevor wir darauf eingehen, Herr Diakon Kiesig, das Wort Buße ist ja ein für sich an und für sich ein Wort, was gemeinhin bekannt ist, aber dennoch ein sehr altes Wort ist. Wie können wir denn Buße beschreiben? Was können wir denn dem für einen Artikel geben, dass jeder weiß, aha, damit ist jetzt Buße gemeint?
Das einfachste Wort, das dazu passt und als deutsche Auslegung dazukommen müsste, ist Wiedergutmachung. Einen Schaden wiedergutmachen, einen Schaden, den man angerichtet hat, einen Schaden, der einem manchmal nicht einmal bewusst ist, den kann man über weite Strecken ja gar nicht rückgängig machen, aber man kann versuchen, den Schaden wieder auszubügeln, wieder auszugleichen, etwas wieder ins Reine bringen, was da nicht gut war. Und so würde ich meinen, müssen wir Buße verstehen und dann kommen wir auch dahinter. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass da ein Fragezeichen ist, dann habe ich das gesagt, weil ich meine, dass wir auch mit dem, wo wir schuldig sind, wo wir Schaden angerichtet haben, schon nicht unbedingt auf dem höchsten Stand des Bewusstseins dessen sind, sondern, ja, ich frage mich das manchmal, wenn wir am Beginn des Gottesdienstes, wo ja eigentlich ein Bußakt sein soll, eine allgemeine Begrüßung oft kriegen. Und ich frage mich dann auch immer, was meinen wir denn da eigentlich, wenn wir sagen, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld? Oder ob das nicht einfach nur so gesagt wird? Ob da wirklich etwas dahinter steht, ein Sünden, ein Schuldbewusstsein, dass wir wirklich noch merken, dass wir bei weitem nicht so gut und so vollkommen sind, wie wir das meinen? Denn wenn wir alle so gut wären, dann müsste ja in unserer Welt doch vieles anders sein, denke ich.
Herr Diakon, wie ist das denn? Buße und Beten gehören ja schon zusammen, haben Sie gesagt, oder Büßen und Beten vielmehr. Aber wo begegnet uns denn jetzt ganz konkret das Büßen? Vielleicht auch im Alltag, natürlich auch in der Heiligen Messe, das haben Sie vorhin erwähnt. Teilweise kommt es sehr kurz. Aber dennoch, wo begegnet uns das denn?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke oft, dass uns das im Alltag kaum begegnet. wenn wir es nicht ganz, ganz weit fassen, wenn wir nicht schon das alles einbeziehen, was jetzt strafrechtlich, strafverfolgungsmäßig da abläuft, dass Leute eingesperrt werden, dass Leute, aber dass freiwillig etwas auf sich nehmen als Wiedergutmachung. Vielleicht kommt das heute bei vielen wieder etwas zum Tragen, wenn sie sich auf so eine Wallfahrt begeben. Aber manchmal denke ich, da geht es auch mehr um die Selbstfindung und um irgendwas anderes, aber nicht um ein wirkliches Büßen, ein für andere eintreten, für andere zu sagen, vor Gott hintreten und sagen, du siehst, was sie machen. Aber wie Mose, der auf den Berg gegangen ist und gesagt hat, ich aber bitte dich für sie. Ich habe das bestimmt schon oft gesagt, das ist mein Bild. Ich aber bitte dich für sie. Ich trete für sie ein. Ich stehe vor dir, für sie, für all das Unheil dieser Welt. Ich möchte etwas dagegen tun und ich rufe zu dir. Und da sind wir beim Beten. Und ich nehme etwas auf mich. Vielleicht kommt da das Wort Sühne zum Tragen. Aber vielleicht ist das Wort Sühne auch schon so ein modernes Fremdwort, dass man sagt, ich trete für einen anderen ein, ich will, dass etwas gut wird und ich biete mich selber an als der, der vielleicht dafür den Schaden wieder gut machen will, der es auf sich nimmt, da, ja, dafür einzustehen. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Mhm.
Ja, das geht ja schon in diese Richtung. Und Herr Diakon, das Büßen, haben Sie gesagt, auch für andere einzutreten, aber da schwingt natürlich auch noch was mit, nämlich das Bereuen. Büßen und Bereuen gehört ja im Grundsatz genauso zusammen wie Büßen und Beten, oder? Wie sehen Sie das?
Richtig. Und die Buße ohne Reue ist eigentlich gar nicht denkbar. Und am deutlichsten wird es natürlich im Bußsakrament, in diesem einzigartigen Geschenk der Liebe Gottes an uns, da wird es am deutlichsten, dass es ohne Reue nicht geht. Da können wir sonst was machen, wenn wir die Reue nicht haben, wenn uns das nicht im tiefsten Herzen wehtut, dann ist im Grunde das alles für die Katz oder zumindest doch sehr fragwürdig.
Mhm. Wehtut oder Reue, Leid tut, was meinen Sie? Wehtut oder Leid tut? Liegt da irgendwo ein Unterschied?
Ich denke, wenn mir etwas Leid tut, dann tut es mir eigentlich auch weh, dass es so ist. Vielleicht kann man das so sagen.
Also es ist zumindest eine Regung der Seele, eine ganz wichtige Regung der Seele, die natürlich auch sich in der Persönlichkeit widerspiegeln muss. Sie prägt sozusagen den Menschen.
Richtig. Und es muss dazu kommen, wirklich der unerschütterliche Wille, es wieder gut zu machen, es anders zu machen, es neu zu machen, umzukehren. Das ist ja der Ruf. Ich habe heute mal in so einer Konkordanz nachgeguckt, das Wort Buße, was mich völlig verblüfft hat. Das Wort Buße kommt fast nur im Alten Testament vor. Und da sind es die großen Propheten, die zum Volk Israel gesandt werden und Buße und Umkehr predigten. Kehrt um zu Gott, kehrt um zu dem einen, der euch gerettet hat, kehrt um zu ihm und ihr werdet die Erfahrung machen, dass alles wieder gut kommt. Und so denke ich, ist die Buße ist Umkehr zu Gott, Umkehr zu ihm und neutestamentlich sagen wir gehen wieder zurück zu Christus. Wir gehen zu Christus, der unsere Schuld getragen hat, der sich zum ersten, ich sage das jetzt mal so, Büßer, zum ersten Sühner für unsere Schuld gemacht hat. Dass wir alles bei ihm abladen dürfen und dass er der einzigartige Büßer ist für unsere Schuld, für unser Versagen, für all das Unheil, das wir immer und immer wieder bis auf den heutigen Tag anrichten und aus dem Teufelskreis wir jedenfalls nicht ganz allgemein herauskommen, weil das die Erbschuld ist, die wir zu tragen haben, die Folgen der Erbsünde. Das macht es so schwer.
Das macht es schwer, viele Dinge zu ertragen, aber manche Dinge lassen sich ganz einfach auch nur ertragen, weil sie sich nicht ändern lassen. Und gerade bei der Buße haben Sie es anklingen lassen, gibt es manche Dinge, die müssen wir einfach ertragen und auch aushalten und, ja, jetzt auch mal das Wort zu gebrauchen, auch einbüßen müssen.
Richtig.
Gehört das dazu zum täglichen Leben?
Richtig. Ich habe versucht, irgendwo mich nur ein bisschen geschichtlich auch zu bilden, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Aber ich weiß natürlich, dass es in der Vergangenheit regelrechte Büßerorden gab, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, vor Gott hinzutreten als Büßer, die für die Sünde der Welt, für die Schuld der Welt vor Gott eintreten und sagen, wenn die es schon nicht gut machen, will ich für sie es gut machen. Und wir wissen, dass auch viele Heilige in den Werken der Barmherzigkeit dem Ausdruck gegeben haben. Der heilige Vinzenz van Paul, der Sklaven freigekauft hat, der selber ein Sklave geworden ist, um einen anderen auszutauschen. Und ich bin deshalb auch immer so einer, der viel mehr das Wort erlösen als erretten liebt. Weil dieses Auslösen heißt, dass ich ganz genau etwas dafür tue, mich einsetze, mich auch preisgebe, mich verliere, um den anderen zu retten und den nicht herauspauke. Aber das alles, ja, das ist so eine geballte Ladung. Und ich denke, es fängt alles an damit, dass wir erstmal wieder einsehen müssen. Das, wie heißt es so schön, mein alter Pfarrer Semrau hatte es auf seinem Primizettel stehen: Wenn du alles getan hast, was dir aufgetragen wurde, dann sag, ich bin ein unnützer Knecht. Das müssen wir erst wieder wissen. Wir sind in einer Zeit, wo wir uns viel zu großartig halten, als dass wir in dieser Demut vor Gott stehen. Und ich habe da so meine Erfahrungen, ich möchte das nicht ausbreiten, aber manches hat mich ganz tief betroffen und traurig gemacht, was ich da auch an Anmaßung schon erlebt habe. Wir sind Sünder vor Gott, ob uns das gefällt oder nicht. Und weil er uns annimmt, deshalb brauchen wir uns nicht nur in Grund und Boden schämen, sondern deshalb dürfen wir voller Dankbarkeit, voller Freude, voller Zuversicht immer wieder, wie wir das Vaterunser einleiten, oft wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es, dass der auf uns schaut, dass er uns annimmt, obwohl wir so sind, wie wir sind. Obwohl das alles, was ich in dem ersten Gedicht gesagt habe, wahr ist, lässt er uns nicht im Stich, überlässt er uns nicht uns selber, selbst wenn an vielen Stellen das so rüberkommt und wir manches ausbaden müssen, was wir uns eingebrockt haben. Aber er ist letztendlich da und er vergibt dem reuigen Sünder, dem, der Buße tut, dem, der umkehrt, egal was der gemacht hat. Es gibt keine Sünde, die er nicht vergibt, wenn wir sie bereuend und büßend vor ihn hintragen. Und ich denke, das ist nicht so ganz tief im Bewusstsein vieler Menschen verwurzelt. Das ist an vielen Stellen so irgendwo eine Formel, aber nicht mehr das Bewusstsein. Und wenn man das anders sagt, dann heißt es, man will die Leute klein machen, man will ihnen das Selbstbewusstsein austreiben und all solche Dinge. Aber das ist es alles nicht, sondern ich werde frei, weil es ihn gibt und weil ich all das bei ihm abladen darf. Und das ist Umkehr, es bei ihm abzuladen, so wie er gesagt hat, kommt doch zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, kommt doch mit all dem, was da euch auf der Seele liegt, kommt doch zu mir. Ich will euch die Ruhe geben, die ihr braucht, dass ihr dennoch gut schlafen könnt, weil ich euch vergebe. Aber wir müssen kommen. Er schenkt uns das nicht wie einen warmen Regen, sondern wir müssen zu ihm kommen. Und wir haben diese anschauliche Geschichte von der Maria Magdalena. Weil sie viel geliebt hat, ist ihr viel vergeben. Und sie ist die große Büßerin im Neuen Testament. Ich habe da in einem schönen Buch auch nachgelesen, in einem alten Buch, und da steht da so schön drin, wie sie dem Herrn begegnet und wie im Grunde aus der Umkehr der Sünde immer genau das Gute wird. Ihre Eitelkeit, die sie vorher hatte, die wird verwandelt, indem sie mit der Salbe, mit der Schönheitscreme den Herrn salbt. Wenn sie mit den schönen Haaren, die ihr ganzer Stolz waren, jetzt auf einmal dem Herrn die Füße abtrocknet. So hat der Verfasser das ein bisschen ausgeleuchtet. Das hat mir eigentlich gefallen. Das ist das Entsprechende, und das denke ich manchmal so, wenn wir das Bußsakrament empfangen, ob das, was wir da hineintragen, mit dem, was uns als Buße aufgegeben wird, ja, ich sage das ohne Vorwurf, ich stelle es manchmal mit Trauer fest, ich denke, manchmal müsste man origineller sein und müsste sagen, da müsste es was Passenderes geben. Ich erinnere mich, in einem Buch mal eine Geschichte gelesen zu haben, über einen Jugendlichen oder über Jugendliche und eine Richterin in Amerika, die sich bemüht hat, dem Vergehen desjenigen entsprechend eine Buße, eine Strafe, eine Aufgabe zu geben. Und mit großem Erfolg. Und ich denke, das müsste vielleicht bei uns auch sein. Das ist nicht, beten Sie zur Buße ein Vater unser oder beten Sie zur Buße eine Litanei oder was auch immer es sein mag. Das ist mit dem, was wir da hintragen, mehr zu tun hat. Aber vielleicht ist das so meine unmaßgebliche Meinung nur.
Heute geht es um das Thema Büßen und Beten, und darüber sind wir im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Büßen und Beten, heute unser Thema mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herr Diakon, vor der Musikpause sind Sie sehr stark darauf eingegangen, auf das Büßen mit allen Facetten, was alles dazugehört. Und jetzt möchte ich ganz gerne das Beten mit ins Spiel bringen, wobei wir also auch sagen können, Büßen und Beten gehört ja unabdingbar zusammen, und das eine kann wahrscheinlich nicht ohne das andere auskommen. Oder wie sehen Sie das?
Das eine kann nicht ohne das andere auskommen. Und beim Apostel Jakobus steht das auch, bekennt eure Sünden und betet füreinander. Das, ja, wie soll man es, die eigene Schuld, die eigene Erbärmlichkeit erkennen, ohne dass man um die Erkenntnis betet? Wie soll die Schuld vergeben werden, ohne dass man bittet und betet, dass einem vergeben wird? Es geht gar nicht anders. Es geht nicht ohne die Sprache. Es geht nicht nur um einen geistigen Vorgang, sondern es geht um die richtige Einsicht, die man nur durch Gebet bekommen kann. Und es geht um die Bitte um Vergebung, was auch nicht ohne Worte geht, sondern Das gehört so dicht zusammen, dass ich denke, das ist untrennbar miteinander verbunden. Und von daher sind natürlich auch Gebetsübungen, sind natürlich über weite Strecken auch dann wirklich Bußübungen. Im Ehre sei Gott, im Gotteslob davor, waren regelrechte Bußandachten, wo man sich bemüht, jetzt vor Gott hinzutreten und zu sagen, ja, wir kommen zu dir, wir bekennen uns schuldig. Ganz persönlich in meinem eigenen Bereich, aber auch im Bereich der Allgemeinheit. Wir kommen jetzt als Menschen, als deine Geschöpfe, und wir stellen an unsere Seite rechts und links in Gedanken all die, an die wir in dieser Stunde besonders denken, an die, die so viel Unheil anrichten, und das ist zu allen Zeiten so gewesen, die nehmen wir alle mit hinein, und wir kommen Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wie Mose auf den Berg, so kommen wir und treten wir vor Gott hin, um ihn zu bitten, um zu ihm zu beten und ihm zu sagen, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Wir machen das in jedem Gottesdienst. Das ist auch ein Bußakt. Beten und büßen, das geht gar nicht zu trennen.
Das kann man nicht trennen, jawohl. Das ist auch ganz richtig und wichtig so. Und jetzt möchte ich noch kurz einen kleinen Nachschub liefern, und zwar unter der Nummer 596,2 im neuen Gotteslob. Da steht der Bußgottesdienst drin, und zwar ganz deutlich beschrieben. Ich darf den ersten Kapitel, das ist sehr aufschlussreich, vorlesen. Im Bußgottesdienst bekennen die Versammelten gemeinsam, dass sie gesündigt haben und bitten um ein neues Leben aus der Vergebung Gottes. Und so weiter. Und dann als zweites steht dann genau die Gestaltungselemente eines Bußgottesdienstes, wie Eröffnung, was alles dazugehört, die Feier des Wortgottesdienstes, die Lesung und so weiter. Und dann die Feier des Erbarmen Gottes, da wird es ganz interessant, Bitte um Vergebung, den Lobpreis des Erbarmens, das Friedenszeichen, für Bitten Vater Unser, so ähnlich wie Sie es vorhin gesagt haben, und natürlich dann auch am Abschluss die Segensbitte und, oder den Segen und die Entlassung. Herr Dier, also 596, wer das nochmal nachlesen möchte von unseren Zuhörern, dürfen es gerne tun im Stammteil im neuen Gotteslob 596,2. Da geht es um den Bußgottesdienst. Vergebung, Bitte um Vergebung und dann den Lobpreis des Erbarmens ist was ganz Bezeichnendes. Und da wird noch einmal deutlich, dass nämlich die Buße an sich immer auch mit dem Gebet verbunden ist, Herr Diakon.
Ja, ich habe das ja vorhin schon angedeutet, der Apostel Jakobus, der sagt, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr gerettet werdet. Anders geht's nicht. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte an einer Stelle, viele der Gläubigen kamen zu Paulus und bekannten und entdeckten offen ihre Taten. Es geht, ja, es muss auch, die Buße hat auch einen Öffentlichkeitscharakter, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht nicht so ein glückliches Wort, aber es kann nicht nur alles im Verborgenen sein. Es kann nicht alles nur mit mir und dem lieben Gott abgehandelt werden, sondern es gibt auch den öffentlichen, den größeren Bereich. Wir bekennen voreinander und euch, Brüder und Schwestern, und wir bitten euch, Brüder und Schwestern, für mich, für uns zu beten. Denn das, was wir tun, ist ja nicht nur unsere private Schuld, insofern, dass das nur etwas ist, was den lieben Gott uns betrifft, sondern das Unheil, ich habe es vorhin im Gedicht ja gesagt, das geht ja viel weiter. Und von daher muss auch unsere Buße eine gewisse Öffentlichkeit haben. Und deshalb ist auch im Bußsakrament das Bekennen der Sünden vor einem Priester, der sicher der Gesandte und Vertreter des lieben Gottes ist, aber der im Grunde auch im Namen der anderen, der anderen Kirchenglieder, der anderen Christen auch da steht und der unser Bekenntnis entgegennimmt. Das geht auch nicht zu trennen. Das gehört einfach dazu, zu unserem Büßen und Beten.
Herr Diakon, wie sieht denn das Büßen und Beten ganz konkret aus? Oder wie kann das denn aussehen?
Büßen und Beten, wie das aussehen kann. Ich denke, dass man in bestimmter Weise sich Gebetszeiten nimmt, in denen man in den Anliegen der Welt, der Kirche betet, vor Gott hintritt, und Fürbitte hält, wie ja auch die Fürbitte in der Heiligen Messe eigentlich Fürbitte sein soll. Sie ist oft ganz anders, hilf uns, mach uns, lass uns, aber eigentlich müsste es immer dieses Für sein, sonst würde es ja auch nicht Fürbitte heißen. Und dann denke ich, dass man natürlich auch bestimmte Dinge auf sich nehmen kann. Ich weiß, dass das Heilige das in besonderer Weise getan haben und gekonnt haben, die ihre Schmerzen, ihre Krankheiten, ihr Leiden, ihre Lähmungen oder was immer das war, gesagt haben, ich opfere dir das auf als Buße, als Sühne, als meine Gabe zum Heil für die Welt, um etwas gut zu machen. Und du, lieber Gott, du wirst schon wissen, wo es gebraucht wird, wo du es hin verteilen musst, wo der Schaden ist, der damit bereinigt werden kann. Das, denke ich, ist das Konkrete, dass wir von uns weggehen auch und dass wir sagen, ich mache das um der Liebe zu dir willen und um die mitzunehmen, die mir anvertraut sind, die es selber nicht mehr machen. Das Wort Sühne spielt für mich jedenfalls da eine große Rolle. Das Wort Stellvertretung. Stellvertretend für die anderen etwas, ein gutes Werk tun, sich auch etwas versagen und sagen, ich denke immer an eine Frau, die sehr von Schmerzmitteln abhängig war und die freitags immer gesagt hat, heute nehme ich die nicht, heute gehe ich mit dem Herrn den Kreuzweg. Zur Sühne, zur Buße für die Sünde der Welt. Ob der liebe Gott, eine Evangelische hat mal zu mir gesagt, ob das der liebe Gott so will, dass wir das so machen, habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Aber ich bin ganz sicher, dass er es annimmt, wenn einer es so macht. Und das ist das Entscheidende, dass wir es machen. Und er wird es annehmen. Und ich überlege gerade, wer hat das gesagt, nur den Betern wird es noch gelingen, das, was da auf uns zurollt, abzuwenden. Und das ist schon viele Jahrzehnte her, dass der das gesagt hat. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber Sie wissen es vielleicht. Das ist unser Dienst heute und ich denke, er ist heute mehr unser Dienst und unser Auftrag, als das zu mancher anderen Zeit war. Irgendwo ist es immer so, aber wir leben in ganz besonders schwierigen Zeiten. Und ich denke, es wissen viele schon nicht mehr, worum es wirklich geht und lassen sich vereinnahmen von anderem. Und da müssen welche stehen, wie ein Pfahl in der Brandung, der umspielt wird, aber der feststeht und zu dem man kommen kann, wie der Johannes am Jordan.
Büßen und Beten, unser Thema mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herr Diakon, wenn wir uns mal in die Zeit etwas rückwärts bewegen, in die Zeit, wo viele, viele Heilige, Wüstenväter und so weiter dazu beigetragen haben, den Glauben voranzutreiben, um es mal so auszudrücken, und zu entflammen. Was haben die denn gesagt zu Büßen und Beten?
Ja, das ist schon spannend, dass es immer darum geht, auch etwas öffentlich zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt, zu bekennen, dass wir nicht nur in unserem Herzen bereuen, dass wir nicht so irgendwo nebenher was machen, sondern ganz und total und eben auch das Aussprechen. Das Aussprechen nicht nur vor Gott, sondern im Bußsakrament in besonderer Weise vor den Brüdern und Schwestern, die vertreten sind durch den Priester. Der heilige Bernhard sagt zum Beispiel, was hilft es, einen Teil der Sünden zu beichten und den anderen zu unterdrücken, sich halb zu reinigen und halb beschmutzt zu bleiben? Liegt denn nicht alles nackt und offen vor Gottes Augen? Wie wagst du es, eine Sünde dem zu verschweigen, der Gottes Stelle in einem so heiligen Sakrament vertritt? Es geht doch um die Schlüsselgewalt, die den Jüngern gegeben ist, was ihr binden werdet, was ihr lösen werdet. Also da ist die Öffentlichkeit, das Tun auf diese Art und Weise auch begründet, sonst hätten wir das ja gar nicht. Der heilige Kirchenvater und Märtyrer Cyprian sagt in seinem Buch von den Gefallenen, es bekenne ein jeder, geliebte Brüder, seine Sünden, solange er in der Welt ist. solange sein Bekenntnis angenommen werden kann, solange die Genugtuung und die vom Priester erhaltene Nachlassung dem Herrn noch angenehm ist. Und Origenes, dieser außerordentlich gelehrte Mann, spricht in seinen Schriften wiederholt auch von Beichte und Sündenbekenntnis. Wenn wir etwas im Verborgenen, wenn wir etwas nur in der Rede oder auch nur im Geheimnis der Gedanken begangen haben, alles muss geoffenbart werden. Wenn wir in diesem Leben ihm, dem Teufel, als Ankläger zuvorkommen und selbst unsere Ankläger sind, so entgehen wir der Bosheit des Teufels, unseres Feindes und Anklägers. Es gibt noch verschiedene solcher Worte, aber ich denke, das reicht. Es ist wichtig und das hat nichts damit zu tun, dass wir den Leuten Sünden einreden wollen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Kirche die Leute klein machen will, ihnen alles Selbstbewusstsein austreiben will, sondern die Kirche will helfen auf diesem Wege, uns frei zu machen von der Sünde, frei zu kaufen, uns das neue Leben wieder zu vermitteln, den neuen Anfang zu schenken. Und es ist eines, dass man es in seinem Herzen mit dem lieben Gott macht. Und es ist noch ein anderes, wenn einer im Namen Gottes sagt, geh jetzt nach Hause getrost, deine Sünden sind dir vergeben, du kannst wieder leichtfüßig von vorne anfangen. Als wenn das nur so irgendwo im Geheimen unterschwellig abläuft. Und ich denke, das müssen wir erst wiederfinden, dass es nicht um unser Schlechtmachen geht, sondern dass es um Wiedergutmachen geht. Gott will Wiedergutmachen. Er will uns, wie der Herr es so schön im Gleichnis vom verlorenen Sohn und barmherzigen Vater sagt, er will uns doch wieder in die Arme nehmen. Und das ist der Weg dahin. Umzukehren aus der Fremde, aus all dem Fragwürdigen, aus all den Dummheiten, die wir wieder machen, und wir machen sie ja trotzdem wieder, uns wieder in seine Arme werfen, weil er es so will. Und deshalb hat er uns diese Möglichkeit eröffnet und dieses Geschenk gemacht, dass wir immer wieder neu anfangen können. Wir müssen es nur wieder entdecken, dass es so ist. Dann, denke ich, wird mit uns etwas anders, dann wird in unseren Gemeinden wieder etwas anders. Und ich bin ganz sicher, dann wird auch in unserer Welt etwas anders. Und nur so wird es anders. Solange wir alles schön reden, egal was es ist, solange rennen wir weiter in die Nacht und merken es gar nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, in seinem Namen, er, unser Herr und Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, stärke, schütze und begleite sie und führe sie durch die Zeit bis in alle Ewigkeit. Amen.